Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Anfang 2007 beschreiben Wildtierexperten im US-Bundesstaat New York ein seltsames Phänomen. In einer Fledermaushöhle in der Nähe von Albany sind plötzlich die Tiere verschwunden.
Und die wenigen Fledermäuse, die noch übrig waren, hingen direkt im Eingangsbereich der Höhle und hatten diesen weißen Pilz im Gesicht.
Es ist der Beginn eines Massensterbens.
Es gab Berichte über Fledermäuse, wie sie die Straßen entlang geflogen sind, mitten am Tag und mitten im Winter, wenn sie normalerweise nie zu sehen sind. Und wo wir sonst tausende Tiere an den Wänden beim Überwintern gesehen haben, lagen sie in den Höhlen jetzt alle am Boden, tot, sterbend, bedeckt mit diesem Pilz, sehr krank, wenn sie überhaupt am Leben waren.
Covered in fungus, very sick if they were alive.
I think most of us in the community were in a little bit of disbelief.
Ich denke, wir alle konnten es kaum glauben. Die Auswirkungen waren so viel tiefgreifender als alles, was wir bis dahin erlebt hatten. Und es war so entmutigend, nichts tun zu können.
It felt more than a little bit disheartening to not be able to do anything about it.
Aber Biologinnen und Biologen können etwas tun. Sie sammeln Daten, schicken Proben ins Labor, entwickeln die ungewöhnlichsten Strategien, um das Weißnasensyndrom zu besiegen. Und inzwischen zeigen sich tatsächlich erste Erfolge.
Of course I want them to come back.
Natürlich will ich, dass sie zurückkommen. Wir Menschen brauchen sie und all die Ökosysteme auch.
Ecological health all around.
Die Rückkehr der Fledermäuse. Erfolge im Kampf gegen einen tödlichen Pilz von Friederike Walchnasseri.
So from central Pennsylvania where we are here throughout the western part. That's where a lot of the limestone mines are, where they occurred.
Greg Turner arbeitet als Biologe für die Wildtierkommission im US-Bundesstaat Pennsylvania. Es ist Mitte Oktober und er macht das, was er seit Jahren fast jede Woche macht. Er fährt hunderte Kilometer mit seinem Truck durch die Wälder seines Bundesstaats, um zu dokumentieren, wie es den Fledermäusen geht. Der tödliche Pilz bedroht mittlerweile Fledermäuse in der gesamten Osthälfte der USA. Und er breitet sich immer noch weiter aus.
The big steel industry is in Pittsburgh, which is, yeah.
What is that? Bat for Google.
Am Straßenrand bewirbt ein großes Plakat den Service eines Kammerjägers mit Spezialisierung auf Fledermäuse.
That's for people who have bats in their home.
Oh, no way.
Das ist für Leute, die Fledermäuse im Haus haben. Der Kammerjäger ruft mich manchmal an und fragt nach Ratschlägen. Und er gibt Bescheid, wenn er etwas Seltsames oder Interessantes sieht. Bevor das Weißnasensyndrom kam, war die kleine braune Fledermaus die häufigste Art hier im Bundesstaat. Früher hatten wir wahrscheinlich mehrere 10 Millionen Tiere.
Das ist die Zeitrechnung von Greg Turner. Früher, bevor das Weißnasensyndrom in die USA kam, und heute, nachdem etwa 90% der überwinternden Fledermäuse ausgerottet sind. Verantwortlich für das Massensterben ist Pseudogymnoascus destructans, ein invasiver Pilz, der eigentlich in Europa und Asien verbreitet ist. Auch dort befällt er heimische Fledermäuse. Die sind allerdings angepasst, also weitgehend resilient gegen das Weißnasensyndrom und zeigen oft nur leichte Symptome.
Der Pilz wächst auf der Nase. Zumindest ist das der Teil, den wir besonders gut sehen, wenn die Fledermäuse kopfüber an den Wänden hängen. Deshalb heißt die Krankheit Weißnasensyndrom. Aber wenn man eine infizierte Fledermaus untersucht, dann sieht man, der Pilz wächst im ganzen Gesicht, auf den Flügeln, eigentlich überall, wo Haut sichtbar ist.
Das ist Ashley Meyer, Biologin für das Umweltschutzbüro in New York State. Ihr Vorgänger war der erste Naturwissenschaftler, der das Weißnasensyndrom bei Fledermäusen in Nordamerika beschrieben hat. Für einen Pilz bevorzugt Pseudogymnoascus destructans außergewöhnlich kühle Temperaturen. Am besten wächst der Parasit bei etwa 12,5 Grad.
The fungus is inside a site. It's in the sediment. There's spores.
Der Pilz lebt in den Höhlen im Sediment. Überall Sporen, die nur darauf warten, sich auf der Haut der Fledermäuse festzusetzen. Und dann, sobald die Fledermaus mit dem Winterschlaf beginnt, sinkt ihre Körpertemperatur. Erst dann beginnt der Pilz zu wachsen. Er wächst durch die äußere Hautschicht und zapft die Nährstoffe der Fledermaus an. Und wenn sich die Tiere aneinander kuscheln, verbreitet sich der Pilz weiter von Fledermaus zu Fledermaus.
Greg Turner und seine Kolleginnen und Kollegen testen damals zuerst, ob infizierte Fledermäuse mit klassischen Pilzmedikamenten, also mit Fungiziden, behandelt werden können. Das Problem ist, die Medikamente brauchen häufig ein aktives Immunsystem, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Und das ist bei Fledermäusen während der Schlafphasen heruntergeregelt. Nur alle 2 Wochen erwachen die Tiere im Winter kurz aus ihrer Starre.
And they are out of hibernation for an hour and a half.
Die Fledermäuse werden für 1,5 Stunden wach. Das ist extrem kurz. Ein Eichhörnchen wacht im Vergleich dazu für einen ganzen Tag auf. Die Fledermäuse haben 1/2 Stunde, um ihre Körpertemperatur von etwa 4 Grad auf 38 Grad anzukurbeln. Dann verbringen sie 1/2 Stunde mit Fellpflege, Trinken und was sie sonst so machen. Und dann brauchen sie wieder 1/2 Stunde, um ihre Temperatur auf 4 Grad herunterzuregeln. Es ist unglaublich.
Für diese kurzen Achterbahnfahrten der Körpertemperatur 2 Wochen verbrauchen die Fledermäuse 95% ihrer Energiereserven für den Winter. Greg Turner vermutet schon früh, dass die Weißnasenkrankheit diesen Energiehaushalt durcheinander bringt. Und er will es beweisen. Gemeinsam mit einer kleinen Forschungsgruppe macht er sich auf die Suche nach einem Thermometer für Fledermäuse und wird in der Lebensmittelindustrie fündig. Für den Transport von frischen Produkten wie Geflügelfleisch gibt es winzige digitale Messplättchen, die in regelmäßigen Abständen die Umgebungstemperatur aufzeichnen, um die Kühlkette zu kontrollieren. Greg Turner und sein Team kleben die kleinen Plättchen ab 2008 für 3 Winter auf rund 500 kleine braune Fledermäuse und ermitteln so während der Wintermonate jede 1/2 Stunde ihre Körpertemperatur. Das Ergebnis der Studie ist bemerkenswert eindeutig.
Enter White-Nose-Syndrome.
Mit dem Weißnasensyndrom kommen die Tiere doppelt so häufig aus der Winterstarre wie sonst. Wahrscheinlich wegen der Wunden und Läsionen, die der Pilz auf der Haut verursacht. Und wenn sie 7 statt 14 Tage aufwachen, sind ihre Energiereserven natürlich in der Mitte des Winters aufgebraucht. Es gibt keine Insekten und es ist eiskalt. Die Optionen sind wirklich schlecht. Sie können entweder in der Höhle bleiben und da verhungern, nach außen gehen und von Habichten oder Eulen oder sonst irgendwas gefressen werden, oder sie frieren sich eben zu Tode.
And if that doesn't happen, you freeze to death.
Und Greg Turner macht noch eine weitere Beobachtung.
Vor dem Weißnasensyndrom saßen die Fledermäuse immer ganz hinten in der Höhle. Und jetzt kommen sie viel weiter nach vorne, direkt neben den Höhleneingang, wo es am kältesten ist. Die Fledermäuse entscheiden sich also für neue Überwinterungsorte in einer Höhle, basierend auf der Temperatur. Und wir haben auch beobachtet, dass sie ganz neue Unterschlüpfe suchen. Orte, die sie früher nie genutzt hätten, weil sie ihnen zu kalt waren. Und jetzt suchen sie genau die.
Dass die Fledermäuse plötzlich deutlich kältere Überwinterungsmöglichkeiten suchen, hat vermutlich 2 Gründe. Erstens, je kühler die Temperaturen insbesondere zu Beginn des Winters liegen, desto langsamer beginnt der Pilz zu wachsen. Und zweitens, kältere Temperaturen versetzen die Fledermäuse in eine tiefere Winterstarre. Das senkt das Risiko dafür, dass die Tiere aufgrund der Entzündungen zu häufig wach werden und dabei all ihre Energie verbrennen. Faszinierend ist, die Fledermäuse scheinen intuitiv zu wissen, dass sie kühlere Orte suchen müssen, um eine Chance gegen den Pilz zu haben. Und bereits auf der Suche nach einem Überwinterungsort können die Fledermäuse irgendwie einschätzen, wie stark ein Unterschlupf in den Wintermonaten abkühlt. Für Greg Turner ist jetzt klar, er muss dafür sorgen, dass die Fledermäuse kältere Höhlen finden.
Hi, how are you?
How are you? I'm good. Great to see you.
I am Pam Schellenberger. Nice to meet you.
So nice to meet you. Frederica, Washington Series.
Hi, I'm Nicole Rinelli.
Okay. Hi, Jody.
So nice to meet you, Frederica.
Do you work specifically with bats as well? Well, we work with a variety of species, but bats.
Im Canoe Creek Nationalpark will Greg Turner seinen Kolleginnen vom U.S. Fish and Wildlife Service seine Arbeit in einer alten Kalksteinmine zeigen.
Before white-nose syndrome, they needed probably 5 to 7 degrees centigrade.
Also vor dem Weißnasensyndrom haben die Fledermäuse so ungefähr bei 5 bis 7 Grad überwintert. Aber seitdem haben wir in unseren Analysen festgestellt, die Fledermäuse mögen jetzt kältere Temperaturen, 2 bis 4 Grad. Also 38 bis 42 Grad Fahrenheit für meine amerikanischen Freunde.
38 to 42 for my American friends.
Und genau das wollten wir hier schaffen, diesen Standort runterkühlen.
Die alte Kalksteinmine hatte damals eigentlich ideale Voraussetzungen. Sie liegt geschützt auf einem bewaldeten Berg und hat einen Luftschacht. Was allerdings fehlte, ein offener Eingang für mehr Durchzug. Den hatten die Bergleute vor rund 100 Jahren zugeschüttet.
Also wenn es zwei Öffnungen auf unterschiedlichen Höhen hat, entsteht ein Luftzug. Das ist das Bernoulli-Prinzip. Im Winter strömt kalte Luft ein und drückt die leichtere, warme Luft durch den Schacht nach außen. Das war für uns ein absolut neuer Ansatz und wir hatten keine Ahnung, ob es funktioniert. Und selbst wenn es funktioniert, wir wussten auch nicht, ob die Fledermäuse es dann überhaupt annehmen. Und das Ganze hat $40,000 gekostet. Ich habe keine Ahnung, wie ich Leute davon überzeugt habe.
Um den exakten Standort des ehemaligen Mineneingangs zu finden, klettern Greg Turner und ein Kollege durch den Luftschacht in die alte Mine und zählen innen die Schritte bis zum vergessenen Eingang. Dann rückt der Bagger an.
Und es war wirklich nicht leicht, das ganze Zeug hier hochzukriegen. Und dann habe ich die Anweisung gegeben, hier buddeln. Und sie haben eine Woche lang gebuddelt, immer weiter nach unten, bis wir irgendwann die alte Mine erreicht haben. Wir haben es geschafft. Wir haben die Höhle 2015 im Juli geöffnet. Erst ist die warme Sommerluft reingeströmt und hat die Mine um ein paar Grad aufgewärmt. Aber als der Winter kam, ist die Luft abgekühlt und wir haben genau diese perfekte Temperaturspanne erreicht, die wir haben wollten.
Canoe Creek ist nicht der einzige Standort, an dem Greg Turner und sein Team schweres Gerät auffahren. In den vergangenen Jahren hat er es sich zur Mission gemacht, so viele Überwinterungsorte wie möglich zu finden, die sich durch Lüftungsschächte und Sonnenabdeckungen herunterkühlen lassen. Obwohl es in Pennsylvania zwischen 4.500 und 5.000 verlassene Minen und rund 2.500 Höhlen gibt, nur die wenigsten davon kühlen im Winter ausreichend ab. Und der Klimawandel ist dabei auch nicht gerade auf der Seite der Forschenden. Bei seinen Besuchen in all den Höhlen, Minen und verlassenen Tunneln versucht Greg Turner alles, um den Pilz nicht selbst weiter zu verbreiten.
Ich bin auch schon extra zu Autowaschanlagen gefahren und habe meine Höhlenanzüge an diese Reinigungsstationen für Autofußabstreifer gehängt und abgesprüht. Oder ich war in Waschsalons. Der Beruf ist wirklich zeitintensiver geworden.
So the squirrel is eating the walnut.
Yeah. You might hear it on your tape. There's like a as it's chewing away at that hard casing.
Is that?
That was it, yeah.
Greg Turner und seine Kolleginnen sind inzwischen an der verlassenen Mine im Wald angekommen. Vor dem Weißnasensyndrom haben an diesem Standort laut Zählungen von Greg Turner 111 kleine braune Fledermäuse und östliche amerikanische Zwergfledermäuse überwintert. In Hochzeiten. 2015, in dem Jahr, als Turner und sein Team den Mineneingang geöffnet haben, hatte Pseudogymnoascus destructans die Population vor Ort auf gerade einmal 2 kleine braune Fledermäuse und 1 östliche amerikanische Zwergfledermaus reduziert. Aber Greg Turner berichtet, im gleichen Jahr zogen zu den 3 Überlebenden noch 4 große braune Fledermäuse mit ein. Eine Art, die an diesem Standort bislang noch nie beobachtet worden war. Der Eingang zur Mine ist hinter einem kleinen Erdwall versteckt. Ein Gatter aus dicken Eisenstäben im Felsen versperrt den Weg.
There used to be stone steps here. I have the photo to prove it.
But I've seen them.
You just have to meander your way, so just watch you don't trip.
Der erste Hinweis darauf, dass sich in der Mine tatsächlich Fledermäuse befinden könnten, zeigt sich am Boden direkt neben dem Eisengitter.
If you look here, all these little black specks are guano from the bats.
Wenn ihr hier hinschaut, diese kleinen schwarzen Punkte, das sind Fäkalien der Fledermäuse. Ihr habt wahrscheinlich gespürt, dass es hier schon deutlich kühler geworden ist.
Greg Turner verteilt Helme und Stirnlampen und zückt einen kleinen Schlüssel.
These sites are always a little tricky to open because the lock is very hidden.
Diese Standorte hier sind immer schwer zu öffnen, weil die Schlösser so versteckt sind. Aber auch das lernt man. Den Schlüssel mit einer Hand in so eine kleine Box reinstecken, ohne dabei was zu sehen.
All with like 1 to 2 fingers.
Alle dürfen sich einmal am Schloss versuchen.
It seems to be a little, but it's in there already, isn't it?
But we have to do this in order to keep people from coming in.
Wir müssen das so machen, sonst gehen zu viele Menschen in die Höhlen und Minen rein. Sicher, dass der Schlüssel ganz drin steckt?
So now I have to make sure that key's all the way in. I gotta make sure I have the right key too. Let's try that.
Ich hoffe, ich habe nicht den falschen Schlüssel mitgenommen, den zu der anderen Mine. Die haben den gleichen Namen.
They're both the same name.
Oh nein. Ich habe wirklich den falschen. Wie nervig. Ich muss zurück zum Auto.
So, I'm gonna have to run to my truck.
At least you have it in your truck. That's good.
Yes.
I'm so sorry.
Schon seit mehr als 20 Jahren dokumentieren Greg Turner und sein Team das Verhalten und das Vorkommen der Fledermäuse in den Höhlen und Minen in Pennsylvania. Die Tiere leben meist in festen Kolonien. Ab Oktober schwärmen die Männchen aber für die Partnerinnensuche aus. Nach der Paarung ziehen sich die Tiere für den Winter zurück. Besonders außergewöhnlich für Säugetiere ist, die Weibchen halten die Spermien den gesamten Winter über frisch. Die Eizelle bleibt aber unbefruchtet. Erst sobald die Tiere Mitte April wieder aufwachen, findet die Befruchtung statt. Die Weibchen schwärmen aus, fressen für eine halbe Stunde und begeben sich dann direkt in eine Mutterkolonie, wo sie den Nachwuchs gemeinsam aufziehen. Nachdem erste Studien gezeigt haben, dass die Überwinterung die kritische Phase für den Ausbruch der Weißnasenkrankheit ist, haben Forschende die unterschiedlichsten Ansätze im Kampf gegen den invasiven Pilz getestet. Neben Greg Turners Kühlungsmethode gibt es derzeit Versuche, Pseudogymnoascus destructans mit ultraviolettem Licht zu bekämpfen. Und vielversprechend ist auch ein Mittel, das der Biologieprofessor Brent Sewell an der Temple University in Pennsylvania erforscht.
So this substance, polyethylene glycol 8000, we'll often call it PEG for short.
Diese Substanz heißt Polyethylenglykol 8000, kurz PEG. Es ist eine Substanz, die im medizinischen und landwirtschaftlichen Bereich weit verbreitet ist. 8000 steht für das molekulare Gewicht. PEG ist ein sehr großes Molekül und es ist durstig. Es zieht Wasser an und das macht es für Mikroorganismen in seiner Umgebung schwer zu überleben. Und es stellt sich heraus, die Gruppe von Pilzen, zu denen Pseudogymnoascus destructans gehört, brauchen sehr viel Feuchtigkeit zum Wachsen.
Great need for the moisture in there.
PEG soll dem Pilz also auf molekularer Ebene das Wasser entziehen. Erste Experimente in Petrischalen haben gezeigt, PEG stoppt Pseudogymnoascus destructans erfolgreich beim Wachsen. Und auch erste Versuche mit Fledermäusen in einem Laborsetting sind vielversprechend. Tiere, die in einem Käfig gehalten werden, der vorher mit PEG imprägniert wurde, entwickelten im Vergleich zur Kontrollgruppe keine Infektion.
We then moved to a small field trial.
Und dann haben wir ein kleines Experiment im Feld gemacht. Unser erster Standort war ein Tunnel. Wir haben Pack auf allen Wänden und der Decke aufgetragen. Und als wir zurückkamen, haben wir festgestellt, die Behandlung hat den Ausbruch der Weißnasenkrankheit an diesem Standort um 66% reduziert.
Noch ist Pack in der frühen Testphase. Und auch wenn bislang keine negativen Effekte aufgefallen sind, es ist nie auszuschließen, dass Ökosysteme unter solchen Eingriffen langfristig leiden könnten. Mögliche Langzeiteffekte müssen also abgewogen werden. Aber für die Fledermausforschung in den USA bedeuten diese Ergebnisse gerade ein wenig Hoffnung am Horizont.
Oh, he's back.
Oh, that was quick.
He's like, yeah, right?
I'm so sorry.
Sorry. So just quiet,
make,
oh, it's
like,
okay.
Hand signals.
But we should probably do most of the talking outside. All right, so this bar we have to remove here, so I need to come over here.
So, diese Stange hier muss weg. Vorsicht auf die Finger.
Don't pinch your fingers. So we have to scramble down some boulders here.
Und jetzt müssen wir hier die Felsen runter. Am besten immer gut am Boden abstützen. Okay. Und auf den Kopf aufpassen.
And watch your head when you step under. This hurts when you bang your head on it. If you can see the stick coming out of the wall, to the right of that is a little ground. And right at the...
Da ist ein kleiner Stecken, der aus der Wand rauskommt. Und rechts daneben ist eine kleine braune Fledermaus. Und da oben an der Decke ist eine östliche amerikanische Zwergfledermaus. Und ganz nah an dieser Kuppel hier noch eine kleine braune. Man sieht den weißen Bauch und den dunklen Rücken. Der Bauch zeigt in unsere Richtung.
We'll see if we can find one a little closer to the ground. We've got...
Hier sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Direkt hier an der Decke. Wir sind gerade erst reingekommen. Und es gibt hier schon eine so schöne Gruppe Fledermäuse. Die meisten hier sind kleine braune Fledermäuse. Aber die da drüben, noch eine östliche amerikanische Zwergfledermaus. Das Fell ist blond. Und von der Seite sieht man, der Vorderarm ist pink und die Flügelmembran pechschwarz. Drei Farben, ein starker Kontrast. Und die haben einen etwas gekrümmten Rücken, daher hängen sie anders als die anderen.
So they kind of hang a little differently. They're a little bit smaller too.
Would you be able to tell if one of those is infected by white nose right now?
No, not without the UV light at this point.
Ob eines der Tiere infiziert ist, kann auch Greg Turner so früh nicht erkennen. Dafür bräuchte es UV-Licht.
So, as you can see, there's bats.
Und wie man sieht, die Fledermäuse sind hier überall, immer wieder. Je tiefer wir in die Mine kommen, desto mehr Cluster an Fledermäusen würde man sehen. Da sind dann so 50 bis 75 Tiere zusammen. Richtig klasse, oder?
So many.
Wie viele Fledermäuse waren das jetzt? Und wie viele werden hier noch einziehen?
We saw close to 100 right where we were at, I think. 100, 150.
Ich denke, wir haben gerade etwa 100 Tiere gesehen, 100 bis 150. Aber mitten im Winter, wenn wir noch weiterlaufen würden an der Stelle, wo wir gerade angehalten haben, da ist eine große Kuppel und da hatten wir schon 200 bis 300 Tiere. Gerade habe ich da noch nicht so viele gesehen, aber letzten Winter, ich glaube, da hatten wir letztlich 850 Fledermäuse insgesamt hier. Es ist jetzt schon 8 Jahre her, seit wir die Mine geöffnet haben. Und wir haben es tatsächlich von 7 Fledermäusen zu 850 Fledermäusen geschafft.
Es wird Jahrhunderte dauern, bis sich die Fledermauspopulationen in Nordamerika vom Weißnasensyndrom erholt haben. Greg Turner ist aber überzeugt davon, dass sich jeder Aufwand im Kampf gegen den tödlichen Pilz lohnt. Dass die Fledermäuse fehlen, hat die Ökosysteme bereits empfindlich gestört.
Ich weiß nicht, ob sich diese Verbindung wirklich belegen lässt, aber wir haben hier einen Anstieg an Viren, die von Moskitos übertragen werden. Und diese Viren können teils auch Menschen anstecken. Also, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich gerne etwas weniger Moskitos hier draußen hätte.
Gut belegt ist zumindest der Nutzen, den insektenfressende Fledermäuse für die Landwirtschaft haben. Die Tiere liefern eine Art natürliche Schädlingsregulierung und sparen der US-Landwirtschaft so schätzungsweise 3,7 Milliarden Dollar pro Jahr. Studien weisen darauf hin, dass der Pestizideinsatz im Ackerbau gestiegen ist. Eine der jüngsten Studien kommt sogar zu dem Ergebnis, eine höhere Säuglingssterblichkeit in vereinzelten Regionen in den USA zwischen 2006 und 2014 könnte mit dem verstärkten Einsatz von Pestiziden und mit dem Fledermaussterben in Verbindung gebracht werden. Und die Liste geht weiter. In vielen Gebieten weltweit werden Nutzpflanzen wie Bananen, Avocados oder Mandeln von Fledermäusen bestäubt. Und die Agave, die deshalb immer in der Nacht blüht und aus der Tequila hergestellt wird.
Specifically, the really hot area of research is looking at.
Und ein besonders heißes Forschungsgebiet beschäftigt sich mit dem Immunsystem von Fledermäusen. Wie kann eine kleine Fledermaus so gut mit dem Ebola-Virus umgehen, der für uns Menschen oft tödlich ist? Oder Blutverdünner? Der wurde über Forschung am Speichel von Vampirfledermäusen entwickelt. Bis heute bin ich einfach nur begeistert von diesen Tieren. Fledermäuse schaffen es im Winter ein halbes Jahr lang mit nur 6 Gramm Fett zu überleben. Sie können die Welt über Echoortung wahrnehmen. Mich fasziniert, wie sie sich fortpflanzen und dass sie richtig alt werden können, obwohl sie so winzig sind. Also, sie sind einfach unglaubliche Lebewesen.
They're pretty amazing creatures.
Letztlich steckt hinter dem Kampf ums Überleben der nordamerikanischen Fledermäuse aber auch eine ethische Frage. Ist es überhaupt gut, wenn Menschen hier wieder in die Natur eingreifen, um die überlebenden Fledermäuse zu schützen? Professor Brent Sewell sagt, es ist auf jeden Fall gut, dass wir diese Frage inzwischen wieder öfter stellen.
You know,
Wissen Sie, ich glaube, es gab einen Zeitpunkt, da war diese Frage sehr einfach zu beantworten, weil die Fledermäuse plötzlich überall gestorben sind. Wir gehen davon aus, dass von unserer am weitesten verbreiteten Fledermausart, der kleinen braunen Fledermaus, nur 1% der Population überlebt hat. Das löst wirklich Sorgen aus, dass diese Art hier bei uns in Pennsylvania, vielleicht sogar darüber hinaus, aussterben könnte. Aber eine Sache gibt auch Hoffnung. Diese wenigen überlebenden Tiere haben es bis hierher geschafft und sie pflanzen sich fort. Die Zahlen gehen wieder leicht nach oben.
Auch Greg Turner sagt, es gibt erste Hinweise darauf, dass die Fledermäuse Pseudogymnoascus destructans selbst Widerstand leisten. Zum Beispiel beobachten Forschende, dass ausgewachsene Fledermäuse mittlerweile mit 30-40% mehr Fettreserven in den Winter gehen. Und Greg Turner und sein Team haben angefangen, jährlich Ultraviolettaufnahmen von infizierten Fledermausflügeln zu machen, um nachvollziehen zu können, ob sich der Infektionsverlauf verbessert. Das Paper dazu ist gerade noch im Review-Prozess, aber Greg Turner sagt, die Ergebnisse stimmen hoffnungsvoll.
The amount of fluorescent area on the wings has decreased over time.
Die fluoreszierende Fläche ist zurückgegangen. Wir haben diese Daten zusammen mit einem Team aus Tschechien zusammengetragen. Also sind auch Proben von europäischen Fledermäusen mit eingeflossen. Das Level in Nordamerika ist immer noch deutlich höher als in Europa, aber wir sehen einen Rückgang. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen sollte. Die Studie ist noch nicht draußen, aber wir sehen mehr als 50% Rückgang.
It's more than 50% decline, I'll say that.
Zuletzt zeigt Pseudogymnoascus destructans auch, ein paar unsichtbare Pilzsporen am Schuh, die über ein Weltmeer fliegen, können großen Schaden verursachen. Ökosysteme auf dieser Welt können sehr verletzlich sein.
Do you recommend me to wash my stuff?
Soll ich meine Sachen waschen? Wenn ich den Pilz zurück nach Europa bringe, dann ist das wie die Rache.
Wenn wir jetzt zu einem anderen Standort fahren würden, würde ich die Schuhe wechseln. Wobei sich der Pilz inzwischen kaum mehr unterscheidet zwischen den Unterschlüpfen hier in der Region. Die Pilze in Europa und hier unterscheiden sich wahrscheinlich. Die könnten gemeinsam eine neue Version kreieren, welche die Lage in Europa verschlechtert. Wobei, da sie ja jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen nicht in eine Höhle gehen, also...
You know what? I will wash my boots.
Wissen Sie was? Ich wasche mir die Stiefel.
Die Rückkehr der Fledermäuse. Erfolge im Kampf gegen einen tödlichen Pilz. Von Friederike Walchner-Seri. Es sprachen Thorsten Förster, Barbara Becker und die Autorin. Regie Robert Hausburg. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.
Hörtipp. AIDS-Leugner, die gab und gibt es nicht nur in Amerika oder Südafrika, sondern auch in Deutschland.
Was verursacht solche Krankheiten wie BSE, SARS, AIDS oder Hepatitis C wirklich? Ist das ein Virus? Ist es ein Virus und noch etwas anderes?
Wir sind Jonas Rehse und Christopher Weingart und wir erzählen davon in unserem Podcast Die AIDS-Leugner, Staffel 2. Wunderheiler in Deutschland.
Auch hierzulande ist AIDS lange tabu. Lange gibt es keine wirksamen Medikamente. Und als es sie gibt, haben sie schwere Nebenwirkungen. Verschwörungserzählungen machen sich breit.
Es ist so, dass an der AIDS-Problematik ja Milliarden Dollar hängen.
Und manche Ärzte versprechen sanfte Therapien und Naturheilmittel.
Die Leute haben nach allen möglichen Strohhalmen gegriffen. Sprechendes Wasser, antiviraler Brotaufstrich.
Die AIDS-Leugner, Staffel 2. Wunderheiler in Deutschland. In der Deutschlandfunk-App und überall sonst im Podcast DLF-Doku-Serien.